Ein kurzer Disclaimer, bevor ihr euch hier die neue Folge von Mit Verlaub Podcast anhört. Wir müssen reden und wir müssen ehrlich sein, denn wir haben euch die letzten Wochen irgendwie so ein bisschen angelogen. Rahel ist schon seit einer ganzen Weile nicht mehr in Berlin. Genauer genommen, sie ist nicht mal mehr in Deutschland, denn die hat sich so Schippe und Spaten geschnappt und ist da so abgezogen nach Gran Canaria in die Nähe ihres Hostels und hat sich gedacht, ey, hier auf der Wiese, da zimmer ich mir noch ein Hostel. Und wie man sich denken kann, zieht sich dieses Projekt manchmal dann doch länger, als ursprünglich mal geplant war. Und deshalb sind unsere vorproduzierten Folgen jetzt nicht mehr ganz aufgegangen. Weshalb ich jetzt leider nochmal eine Folge ohne Rahel aufnehmen musste. Aber keine Sorge, die wird beim nächsten Mal wieder zurück sein. Versprochen. Es war ohnehin geplant, dass wir einen kleinen Promo-Auftritt von Lara hier im Podcast machen, weil sie jetzt ihren neuen Song am Freitag veröffentlicht. Und deswegen mache ich jetzt einfach mal so eine ganze Folge mit Lara. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Pumpt das jetzt mal. Ich glaube, den meisten Mitverlaubhörern werde ich Lara Hulo nicht mehr vorstellen müssen. Lara Hulo ist eine Singer-Songwriterin, die jetzt einen kleinen Achtungserfolg hatte mit Sidebitch. Und jetzt kommt der Nachfolger zu Sidebitch. Und darüber reden wir hier ein bisschen. Viel Spaß und jetzt erstmal Intro. Rahel, hey.
Hi.
Wie geht's dir?
Ja, mir geht's gut. Ich habe gerade mein zweites Hostel eröffnet, gerade auf Gran Canaria.
Ah, toll.
Die Umbauarbeiten laufen super.
Fühlst dich auch ganz schön, ne?
Ja, ich fühle mich. Ich bin gerade dabei zu renovieren. Ich streiche über Steckdosen rüber und...
Du bist nicht Rahel. Ich bin ehrlich, Leute.
Doch, ich bin Rahel.
Du bist... Okay, wollen wir das so durchziehen?
Ja, ich bin Rahels zweites Ich.
Okay, Rahels zweites Ich ist hier gerade.
Ja.
Verkleidet als Lara Hulo.
Ja.
Die war schon mal hier, der geübte Mitverlaubhörer, der wird sich noch erinnern. Kannst du dich noch erinnern, Lara?
Ja, das war eine schöne Folge. Das war mein erster Podcast und ich habe es genossen.
Geil.
Und jetzt bin ich wieder hier und ich muss sagen, ich höre den Podcast immer. Ich höre ihn wirklich immer. Ich glaube, ich habe jede Folge bestimmt dreimal gehört,
ja.
Weil immer, wenn ich auch Rahel vermisse,
ach, ja.
Dann höre ich immer den Podcast oder gucke Princess Charming Folge 1 bis 4.
Staffel 2, Folge 1 bis 4.
Das ist Staffel 2, Folge 1 bis 4. Ist ein bisschen komisch, weil sie dann auch mit ihrer Ex-Freundin ist. Ist merkwürdig.
Oh, super merkwürdig, weil du schaust denen ja zu, wie die sich da verlieben.
Aber
ne?
Ist ja auch ein bisschen Songwriting-Potenzial. Dann kann ich so ein bisschen eifersüchtig sein.
Stimmt,
nein, ich bin kein eifersüchtiger Mensch.
Ey, ganz ehrlich, Maria sitzt hier nicht. Hä? Du sitzt hier,
ja.
Voll gut.
Und ich glaube, Maria ist auch cool. Ich glaube, wir würden uns gut verstehen. Ich weiß nicht, ob das okay ist, dass wir darüber reden.
Okay. Wir bleiben still, wir bleiben ruhig. jetzt bin ich auch ein bisschen raus. Also. Achso, aber du sagst, das war dein erster Podcast-Auftritt damals.
Nee, ich war schon mal bei Viva Con Aqua bei einem Podcast.
Wie lief das?
Mega gut, aber das war ein Live-Podcast und es ging halt um Klima.
Mhm.
Und ich setze mich schon damit auseinander, dass ich irgendwie klimaneutral versuche zu leben und so. Aber dann war ich so, dann ging es halt irgendwie ich weiß nicht, ich war super aufgeregt, weil es halt live war.
Mhm.
Und dadurch hatte ich das Gefühl so, Lara, was erzählst du gerade hier? Weil das ja dann nicht irgendwie einfach so ein Zusammenschnitt ist, weil es ist wirklich ein Live-Podcast. Und dann fühle ich mich manchmal so, ey, ich muss das noch üben, so in so Live-Situationen, wenn ich weiß, okay, es wird gerade recorded und es ist live. Und wenn es nicht Musik ist, dann denke ich zu viel nach und dann bin ich so, also.
Ey, ich weiß voll, was du meinst.
Aber es war voll die coole Podcast-Erfahrung. Also es hat richtig Spaß gemacht. Viva Con Aqua auch.
Ey, Shoutout.
Props, die haben mich supported, bevor irgendwas bei mir ging. Also Micha Fritz, Shoutout an Micha Fritz, weil das ist einfach der krasseste Supporter, der einfach NewcomerInnen einfach krass supportet.
Gali, Krü, Micha. Ich hatte das auch mal... Also gut war dann für dich vielleicht schon mal, dass du da jetzt nicht so lustig sein musstest.
Ja.
Weil das ist immer die größte Falle. Ich hatte richtig Panik. Ich war jetzt ein, zwei Mal bei unserem anderen Gast, den wir schon mal hatten, bei Julie June.
Ja.
Auf Twitch im Livestream, auch über JamFM.
Ach krass.
Und da ist es schon so ein bisschen, da bietet es sich manchmal an, so einen Gag zu machen irgendwie. Aber ich habe richtig Panik gehabt die ersten Male, weil ey, wenn du einen schlechten Witz machst, der bleibt im Raum stehen.
Weißt du, weil das ist gerade live. Ja. Das ist live. Du kannst halt nicht irgendwie so auf einmal bringen, denkst du irgendwas, wo du denkst so, oh, oh, problematisch. Das sollten wir vielleicht lieber nicht sagen.
Oh, da wird einem schnell heiß. Wirklich.
Ja, total.
Wirklich so, ja. Könntest du dir sowas vorstellen, so Twitch-Stream oder sowas zu machen mal?
Ich habe mir schon mal Twitch runtergeladen. Ich glaube, ich habe sogar ein Twitch-Profil, aber ja. Ich habe es noch nie gemacht.
Ah, okay.
Aber es ist auch eher so für Leute, die zocken, oder?
Mhm. Aber wenn du Bock hast, können wir es mal machen.
Echt
dann,
jetzt?
Wir können mal.
Können wir dann zocken?
Ja, Mario Kart, hast du Bock?
Ja!
Boah, dann ich schreibe Julie.
Und dann
mal.
Reden wir dabei.
Dann,
geil!
Wir dabei.
Weil ich bin richtig schlecht in Mario Kart. Ich glaube, die Leute hätten auf jeden Fall. Ich bin, glaube ich, so schlecht, dass es halt trotzdem gestreamt wird, weil sich dann die Leute wahrscheinlich lustig machen würden über mich. Mhm. Aber auch
aber das
schlechte
Content.
Promo ist Promo.
Ja, ey, voll. Ja. Denn du hast Promo zu machen gerade. Deswegen bist du Zirkuspferd. Ist das beleidigend?
Ich hoffe, nein, das ist okay.
Okay.
Ich bin ja auch ein kleines Pferdchen.
Deswegen bist du ja gerade hier, weil wir haben quasi gerade Release-Party. So label ich das jetzt, weil die Folge kommt am Freitag raus. Und was passiert am Freitag?
Am Freitag kommt mein neuer Song, Brich mir nicht mein Herz.
Mm, oh, und das ist so ein fucking Ohrwurm. Ich würde ihn euch gerne zeigen, aber wir kriegen da Beef mit der GEMA, wenn wir hier irgendwas machen. Willst du einmal kurz anstimmen, Trausi?
Brich mir bitte nicht mein Herz, wenn ich mich doch in dich verliebe.
Sonst die GEMA, die kommen ja an, wirklich.
Ja, die kommen an, weil es ist ja auch, aber es ist ja auch, den habe ich ja geschrieben. Also ich bin, bin ja immer noch der Chef.
Ah, du bist der
die
Chef.
Chefin von dem Song.
Oh ja, ist das so, stimmt.
Ja, also ich habe den natürlich mit Leuten im Studio dran gearbeitet, die den einfach nochmal geil gemacht haben. Aber so, ja, der Grundsong ist schon.
Also hast du auch komplett selbst geschrieben?
Genau, ich habe den in meiner Küche geschrieben, beim ersten Date mit Rahel. Es war auch direkt nach dem ersten Date, sie meinte so, Lara, ich hab's da noch nicht so ganz gefühlt.
Oh, das muss man
und
vielleicht
Lara
mal.
War in love.
Ah, oh, schön. Das muss man mal ganz kurz erwähnen, weil Rahel hat das mal im Podcast erzählt, aber ich musste es aus anderen Gründen tatsächlich rausschneiden. Rahel Dietze, aka der Star aus Princess Charming Staffel 2, Folge 1 bis 4, was die einzig wahren Folgen sind, die man gucken sollte, oder?
Ja.
Also die anderen Folgen sind auch okay.
Also so, wenn Rahel aus Princess Charming raus ist, das ist einfach, sie war einfach die Kirsche auf der Torte.
Dann ist es nur noch Princess.
Es ist einfach Princess. Wo ist es Charming? Ja. Wo ist Rahel?
Ja, jedenfalls, die und Lara sind zusammen.
Ja, wir sind jetzt ein Paar, offiziell.
Genau. Offiziell sogar, wow.
Ja.
Ich bin beeindruckt.
Ja.
Schön. Wie lange schon, darf man sagen?
So 2 Monate. Wir haben gesagt, dass wir auf jeden Fall bis Juli durchhalten müssen nach den CSDs. Es ist okay, wenn wir uns wieder trennen, aber bis dahin halten wir durch. Wir schaffen das.
Hast du mal so darüber nachgedacht? Weil, also in dem Song geht es um Rahel.
Ja.
Du wirst den ja, wenn der jetzt gut läuft, noch dein Leben lang singen müssen, ne?
Es ist crazy, aber ich glaube bei Songs tatsächlich, ich habe immer das Gefühl, okay, der Song ist für jemanden geschrieben, aber ich habe ja in dem Moment so gefühlt und es ist ja einfach eine Momentaufnahme aus einem bestimmten Moment. Natürlich ist es weird, wenn man den noch singen muss. Man weiß ja nie, was passiert gerade in Beziehungen und so. Ich bin auch mega so, in dem Musikvideo sieht man Rahel auch sehr oft und Digga, man weiß ja nicht. Keine Ahnung, kann ja sein, dass es irgendwie auseinander geht oder sonst was, wie das Leben halt ist. Aber wir haben schon Handshake draufgegeben, dass wenn, dann machen wir das friedlich. Mhm. Aber ja, es ist schon weird. Ich habe gestern Nacht auch darüber nachgedacht, okay, krass, Lara, du veröffentlichst jetzt ein Musikvideo, in dem deine Freundin mitspielt. Das ist schon ziemlich privat, aber gleichzeitig denke ich mir so, fuck it. Ey, es ist so viel im Netz, alles Mögliche, jeder Mögliche postet Content mit seiner Freundin oder seinem Freund und ich finde, es kommt dann immer darauf an, solange man nicht irgendwie beeft oder sonst was, wenn irgendwas passiert, dann ist es halt so.
Ja, du hast schon recht, dass das dann so Momentaufnahmen sind, glaube ich. Und die einen dann ja irgendwann auch wieder auf eine gute Art zurückerinnern. Also
total.
Kann mir vorstellen, wenn man sich dann so trennt, je nachdem wie das halt auch ausgeht, dass dann danach so eine sehr blöde Phase kommt. Und dann kann es auch echt blöd sein, diesen Song vielleicht zu singen.
Ja, und das ist dann ein halbes Jahr, ein Jahr.
Genau, und dann aber nach und nach kommt halt die Phase, wo dann...
Voll, weil ich habe auch so das Gefühl mit meinen Beziehungen, die ich vorher hatte, ich gucke mittlerweile irgendwie positiv drauf. Natürlich so im ersten Moment schmerzt es. Und man hat auch immer noch ab und zu so Flashbacks. Ich hatte ja schon mal eine sehr lange Beziehung und so, aber trotzdem gucke ich irgendwie gut drauf im Nachhinein. Und man hatte ja schöne Momente und das war eine Person, die hat dich irgendwie für eine Lebensphase begleitet. Und so denke ich mir das halt auch so mit Songs. So dass die sind halt entstanden und warum sollte ich irgendwas zurückhalten, wenn gerade die Inspiration kommt ja meistens durch Liebe, durch Schmerz, durch alles Mögliche, was man halt in dem Moment erlebt. Und
Oh, ja. Richtig geil. Das ist so, das ist jetzt so wird so eine richtig ernste Mitverlaubfolge.
Ja.
Aber ich fühle mich so ein bisschen wie Matze von Hotel Matze.
Habe ich noch nie gehört.
Aber das ist so, der findet so raus, wie Leute ticken. Und das ist jetzt auch Lara Hulu. Ich will mal rausfinden, wie du tickst heute.
Okay, du findest heraus, wie ich ticke.
Ich gehe heute mal ganz tief rein. Digga,
mein Kopf tickt auf jeden Fall. Du willst nicht einen Tag in meinem Kopf sein. Es ist am Rattern.
Okay,
also die ADHS-Diagnose steht auch gerade noch an. Ich habe den Fragebogen ausgefüllt.
Sehr gut.
Sieht sehr danach aus. Ach, jetzt werden meine Grundschulzeugnisse, soll ich nochmal...
Deine Grundschulzeugnisse abgefragt?
Ja, also ich habe so einen Fragebogen ausgefüllt und weil ich manchmal denke, so was ist denn mit meinem Kopf, weil ich von einem Gedanken auf den anderen, von einer Gefühlslage in die andere und es ist echt manchmal anstrengend und ich bin ja einfach so irgendwie auf 180 manchmal und so und dann haben wir so darüber geredet, so ey Lara, vielleicht machst du mal eine ADHS-Diagnose und es wurde oft, sollte das in meiner Kindheit... Ich war das Kind, das immer zum Schulpsychologen musste, weil ich immer geträumt habe und immer in meinem Kopf war, immer abgelenkt. Mhm. Aber es wurde tatsächlich damals nicht diagnostiziert. Deshalb hoffe ich, also ich glaube so, ey, ADHS ist cool. Ich weiß es. Ich weiß nicht, ob es cool ist, aber es wäre einfach cool, mal so eine Antwort darauf zu finden. Ich glaube, manchmal ist es auch erleichternd, weil du dann einfach weißt, so, okay, es ist ADHS.
Das ist total interessant. Ich kenne so zwei Leute inzwischen, denen auch ADHS diagnostiziert wurde. Und die haben sich beide auch gegen Medikamente entschieden. Also die wollten jetzt kein Ritalin oder irgendwie sowas haben.
Nee, würde ich auch nicht.
Genau, sondern einfach nur diese Gewissheit zu haben und dieses so, okay, ich verstehe mich dadurch vielleicht ein bisschen
und
besser.
Und das hilft, weil dann ist man gnädiger mit sich selbst und verurteilt sich selbst nicht so sehr dafür, wie man ist oder dass man manchmal Dinge verlegt oder dass man manchmal irgendwie von einer Sache in die andere, sondern weiß einfach so, okay, das bin ich einfach und dann... Ich würde auch niemals Ritalin nehmen, weil ich liebe das eigentlich. Also eigentlich habe ich durch die Art, wie ich bin, so tolle Momente. Manchmal bin ich auch so im Schmerz drin, aber gleichzeitig kann ich auch so tolle Momente erleben. Und das ist irgendwie voll schön. Und dadurch habe ich das auch das Gefühl, dass ich sehr doll am Leben bin. Deshalb ist die Frage so, ist ADHS jetzt wirklich eine Krankheit oder einfach eine andere Form von Fühlen und die einfach dann vielleicht nicht unbedingt ins System passt.
Und wie lief dieser Test ab?
Achso, ich musste nur erstmal einen Fragebogen ausfüllen.
Was wird da gefragt?
Oh, ich kann mich nicht mehr dran erinnern, aber ich musste sie auf die Hand kreuzen.
Okay, spannend. Hattest du als Kind denn irgendwie so das Gefühl, dass du...
Ja, immer. Ich musste zu so einem... Ich weiß nicht, irgendwas stimmt mit mir nicht, Pankra. Ich musste immer so, einmal die Woche wurde ich so, musste ich so zu so einer Extrastunde gehen, wo ich so Konzentrationsübungen machen musste. Dann war ich bei so einer Sache, die hieß I-Punkt. Da musste ich auch einmal die Woche außerhalb der Schule hin. Das waren auch so Konzentrationsübungen und so. Dann, keine Ahnung, hatte ich, das war in der Grundschule, dann bin ich auf die weiterführende Schule, da sollte dann nochmal ADHS diagnostiziert werden. Und dann war ich bei so einem Psychologen und er meinte, nö, sie hat keine ADHS, sie hat einfach Konzentrationsprobleme. Und dann habe ich so einen Stein bekommen, auf den ich immer gucken sollte. Immer wenn ich gemerkt habe, ich habe mich nicht konzentriert, sollte ich auf diesen... Ich habe ihn natürlich innerhalb von einer Woche verloren.
Aber war das so... War das so ein Stein, der irgendwie draußen um den Schulhof lag und einfach so?
Nee, ich habe den bekommen in dieser Psychologie.
Aber es war kein Naturstein, also da war schon irgendwie.
Ja, es war halt so, oder was, eine Muschel, ein Stein oder auf jeden Fall so irgendein Naturgegenstand.
Das klingt echt so, als hat die Schule da ganz schön sparen müssen.
Ja, ja, die musste sparen.
So scheiß auf, nee, wir können Lara jetzt leider keinen Fidget Spinner in die Hand drücken. Ja. Müssen wir hier so einen billigen
Stein.
Da liegen noch ein paar Steine rum.
Daher, komm, nimm dir den Stein und guck rauf, wenn du dich nicht konzentrieren kannst. Danke.
Stell dich so an, Lara.
Ja.
Oh Mann, ja krass.
Ja, ich glaube, ich sollte auch damals tatsächlich in der Grundschule, war es so, dass ich so Konzentrationsschwierigkeiten hatte, dass die damit gespielt haben mit dem Gedanken, dass ich auf die Sonderschule gehen sollte. Okay. Also es ist eigentlich krass. Ich habe Abi gemacht, ich habe studiert jetzt im Nachhinein. Also Kinder, lasst euch nicht abhalten davon. Meine Mama war dann voll stolz, weil die echt, meine Eltern dachten so, fuck.
Hat denn deine,
das wird ein schwieriger Weg mit diesem Kind.
Hat denn deine schulische Leistung, hat die auch gelitten? Also dann damals in der Grundschule, oder wann das jetzt war?
Es geht so. Ich war dann, ich hatte dann eine Realschulempfehlung. Ich war, glaube ich, so mittelmäßig. Aber ich habe einfach so in den ersten zwei Jahren, ich konnte mich einfach nicht konzentrieren. Ich habe schon immer so krass getagträumt und war mal so in anderen Welten in meinem Kopf unterwegs. Und dann, Ja, aber dann lief es irgendwann. Ich hatte auch am Anfang so eine Lehrerin, die habe ich überhaupt nicht gefühlt. Mhm. Und dann war Lehrerwechsel und ich glaube dadurch dann durch meine zweite Lehrerin, ich hatte drei Lehrerinnen in der Grundschule, weil die eine wurde dann schwanger. Und dann ging es irgendwie bergauf, weil ich mich dann, glaube ich, verstandener gefühlt habe. Also die erste Lehrerin war, glaube ich, eher so, die hat gar nicht gematcht mit mir. Mhm. Und ja, dann bin ich auf die weiterführende Schule und dann in der Realschule hatte ich so ein Jahr, wo ich echt so gestruggelt habe. Da habe ich irgendwie, da habe ich irgendwie 3 Vieren oder so im Zeugnis gehabt, aber dann ging es bergauf und dann habe ich Abi gemacht.
Ach krass, aber hast du irgendwie gemerkt, dass sich sowas an deinen Lebensumständen dann verändert hatte, weil du jetzt dann irgendwie scheinbar so mehr Drive dann bekommen hast in der Schule? Oder hat es einfach mit dem Älterwerden
was? Ich glaube, mit dem Älterwerden. Ich glaube, ich war eher so ein Kind, so ist ja immer noch so. Aber ich glaube, ich war eher so Spätentwicklerin tatsächlich. Und deshalb ging es dann einfach später, dass ich dann selber irgendwie, ich weiß noch, als ich hier Schreibschrift K üben musste. Kannst du dich auch an so einen Buchstaben erinnern, den du nicht?
Ey, ich finde generell Schreibschrift ist super weird, oder?
Ja, super komisch.
Ganz, ganz komisch. Auch so diese scharfe SZ.
Ja,
so runter und dann
mit
so
diesem,
so zwei Bögen irgendwie. Das hat nichts mit einem fucking Z zu tun. Irgendwie. Das wollen die von mir.
Und dann, und dann musst du das irgendwie lernen und so. Oh, es war so anstrengend, oder?
Ja, das gibt's ja auch nicht mehr, ne? Also es wurde dann, wir haben das irgendwie noch so miterlebt, dass wir diesen Schreibschrift-Quatsch machen mussten und jetzt gibt's das nicht mehr.
Gibt es nicht mehr?
Nee, die schreiben alle Druckschrift, die glücklichen Ficker.
Wirklich? Die müssen keine Schreibschrift mehr lernen?
Nee, die müssen keine Schreibschrift mehr lernen. Voll
crazy. Ja.
Hast du auch einen schönen Schreibfüller?
Ja, klar.
Geil,
den,
oder?
Von Stabilo, den mit diesem Würfel hinten drauf. Ja. Ganz zerknabbert.
Ja, immer kauen. Ganz wichtig für die Kinder da draußen, die jetzt in der Schule sitzen und sich so Lifehacks von Lara Hulo abholen wollen.
Immer drauf kauen.
Drauf kauen, genau.
Ja.
Nicht nur, weil es beim Konzentrieren hilft, es hat auch Stil.
Es hat Stil.
Ja.
Der muss schön zerkaut sein. Dann kommt natürlich irgendwann der Plastikfüller.
Mhm.
Da sitzt dann die Kappe aber irgendwann nicht mehr. Weißt du, diesen Stabilo... Ist das von Stabilo gewesen?
Pelikan war auch Patronen, glaube ich.
Es gab so einige, die hatten Pelikan, es gab einige, die hatten Stabilo. Also es war immer so gemischt. Und irgendwann gab es diese Plastikfüller von Stabilo. Und ich hatte eine Klassenkameradin, die hatte immer die coolsten Füller und sie hatte immer alle Stabilo-Packungen. Und sie hat immer mit ihren Eltern, kurz bevor das Schuljahr losgegangen sind, die haben immer richtig viele Hefte gekauft und richtig coole Sachen.
Geil.
Ja.
Okay, wir drehen ab.
Wir drehen ab. Okay, wir gehen zurück zu Rahel.
Wir verweisen auf die Mitverlaub-Schulfolge. Da haben wir schon alles durchgesprochen, was es irgendwie zum Thema Schule gab. Ich habe dich, glaube ich, auch am Anfang schon unterbrochen, wo du darüber gesprochen hast, wie du den Song geschrieben hast. Mir ist ja jetzt schon mal aufgefallen, also angeblich geht's ja um Rahel, aber du singst über Rahel.
Ja, Rahel. Ich habe einfach so Rahel ausgesprochen, auch wenn es eigentlich Rachel wäre. Aber ich dachte, es klingt cool und man kann ja jetzt auch nicht direkt den Namen der Person verwenden. Es muss ja so ein bisschen diskret sein.
Ja, also ein bisschen Privatsphäre muss Rahel gegönnt sein.
Ja, ein bisschen Privatsphäre muss ihr gegönnt sein. So, man kann sie jetzt nicht irgendwie komplett an die Öffentlichkeit stellen.
Genau, ja.
So, und dann
Musikvideo reicht.
Musikvideo reicht.
20 TikToks am Tag reichen.
Wirklich.
Und dann kann,
ich habe sie auch gezwungen, im Urlaub ein kleines Kussvideo hochzuladen. Hat sehr gut funktioniert auf TikTok.
Echt? Auf ihrem Account?
Nee, auf meinem.
Okay.
Ja, aber ich musste sie selber reden. Ich glaube, sie wollte
fies.
Am Anfang nicht.
Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hattest, aber als diese ganze Princess-Sache losging bei Rahel, da hat die auf TikTok mit so 3 TikToks, die hat richtig delivered. Und hat dann nie wieder was gepostet.
Das ist crazy, ne? Mhm. Ich habe ihren TikTok-Account letztens gefunden. Mhm. Und sie hat 3 Videos, auch so ein Video, wo sie in die Kamera guckt und dann so mit diesen kleinen Princess-Buttons, die so auf der Stirn, und dann kommt Maria und sie so,
Das ist, das ist natürlich fies.
Rahel hat es durchgespielt, das TikTok-Game, hat sie gut gemacht.
Total. Rahel auch so, ich weiß noch, die hatte dann irgendwie so 10.000 Follower irgendwie nach dieser ganzen Princess-Sache und dann hat die mir plötzlich so Fragen gestellt, wie macht man eine Story?
Oh,
wer
Mann.
Sieht das?
Oh, Mann.
Und was? Ich habe ein Herz bekommen auf meine Story. Was heißt das jetzt? Also Rahel ist wirklich so gar kein Social-Media-Mensch.
Sie kann's. Ich glaube. Oh Gott. Dürfen wir jetzt so über Rahel reden? Ja. Also ich glaube, dass das. Ich glaube, Rahel tatsächlich. Ich glaube, es fällt ihr schwer, was ich auch voll nachvollziehen kann, weil so geht's mir genauso. Und eigentlich hat sie voll den guten und gesunden Umgang damit, weil sie hat's ja auch irgendwann wieder gelöscht, weil es einfach emotional was macht mit. Also ich merke selber so, du bist dann auf einmal in so einer anderen Parallelwelt, die gar nichts mit der richtigen Welt zu tun hast, checkt Zahlen und so weiter und du hast ja keinen Einfluss darauf und auf einmal bist du in der Öffentlichkeit und kannst bei Instagram immer mit irgendwelchen Leuten agieren und so. Also eigentlich bin ich froh, dass ich eine Freundin habe, die nicht so...
So ein Gegenpart.
Ja, so ein Gegenpart ist so.
Ja, voll. Du bist ja auch wirklich super, super aktiv, so was so TikTok und so angeht. Also,
total.
Wie viele postest du im Schnitt? So 2 am Tag
gefühlt? Nee, 2 gar nicht. Also okay. Ich würde sagen so 4 die Woche, 5 die Woche. Hm. Jetzt gerade Release-Zeit und jetzt poste ich einfach, baller ich einfach zu. Hm. Keine Ahnung, ob es schlau ist. Da kommen auch die ersten Carstens, die schreiben so, jetzt habe ich den Song aber schon überhört. Oh Mann.
Ja, hast du sehr viel Hass dann so, der dir auf TikTok irgendwie entgegenkommt?
Ja, also bei Videos, die ich jetzt zum Beispiel, ich habe letztens ein Video gepostet, da habe ich so auf der Straße zum Thema Tampon gesungen. Mhm. Und hab so gesagt, so, ey, hat jemand einen Tampon für mich? Mhm. Und am Ende des Tages, fuck, Mann, es ist einfach Entertainment. Und dann Leute haben einfach so, also ich weiß nicht, ich glaube, einige Menschen befinden sich nur in den Kommentarzeilen und wollen einfach die ganze Zeit darüber diskutieren. Auf dem einen Video, wo ich irgendwie auf dem Balkon singe und dann hat sich meine Nachbarin beschwert. Also sie hat sich nicht beschwert, sie hat danach auch gelacht und war so, was macht ihr denn da? Und dann so, und dann schreiben die da Texte, diskutieren über Recht und checken dabei nicht. Die haten das Video, aber checken nicht, dass sie den Algorithmus einfach hart ankurbeln durch ihre ganzen Hasskommentare. Deshalb bin ich manchmal so, okay, come on, gib mir den Hass. Du bist so cringe, ja. Du bist so eklig. Wie kann man so widerlich sein? Oh mein Gott, peinlich. Und dann denke ich mir so, okay, ich gucke mir dein Profil an und du... Ja.
Aber lässt du stehen, die Kommentare? Oder?
Ja, ist mir egal. Okay, krass. Also ich gucke auch tatsächlich nicht rauf. Rahel hat mich im Urlaub darauf, sie war so, Lara, tut dir das nicht weh? Und dann ich bin aber so, dass ich dann einfach nicht mehr so richtig rauf.
So selbstschutzmäßig gucke. Dann irgendwie auch ein
bisschen. Selbstschutz und am Ende des Tages ist es mir auch einfach egal, weil ich glaube so, keine Ahnung, wenn du eine Shireen David anguckst oder so, die Frau ist derbe erfolgreich, die Hälfte der Leute hasst sie, die Hälfte der Leute mag sie, aber ich glaube, das ist einfach... Das ist einfach auch irgendwie, es gehört einfach dazu.
Total.
Ich glaube,
diese Fronten werden ja meistens auch immer stärker, je erfolgreicher man dann irgendwie wird. Und es ist
und dann kommt von der Hate-Front immer mehr Leute rüber, die irgendwie die... Ich glaube, dass tatsächlich die meisten Leute, die irgendwie an der Öffentlichkeit stehen und erfolgreich sind, haben einfach beide Fronten so. Mhm. Also...
Ich finde es immer so ein bisschen blöd, dass das irgendwie der Deal ist. Es gehört einfach dazu und man kann es nicht anders machen. Aber wenn du jetzt eine öffentliche Person bist, bist du gleichzeitig immer Projektionsfläche.
Total.
Und das halt auch im negativen Sinne. Und das ist immer so schade.
Weil die Leute kennen dich ja nicht.
Genau,
also,
ja.
Ich glaube manchmal so, ich meine, man kennt es selber als Teenie so, dass man irgendwie dachte so, oh, ich kann mich mit der Person identifizieren, aber du kennst mich nicht. Mhm. Auch so mit meinen Videos. Manchmal schreiben so Leute so, ey, du bist immer so gut drauf. Und es freut mich voll, dass ich das nach außen strahle und dass ich Leuten eine positive Energie gebe. Aber am Ende des Tages, keiner ist immer so drauf, wie er oder sie sich zeigt im Internet. Mhm. So, das ist ja... Am Ende Entertainment, wenn du dir Joko und Klaas anguckst oder so, die sind ja auch nicht immer so wie im Fernsehen. Mhm. Also kann ich mir zumindest nicht vorstellen. Ich habe die noch nicht getroffen. Mhm. Komm bald. Aber ja. Und
ich verstehe auch nicht so ganz, was irgendwie so, also jetzt so Hater, die jetzt dann auf deinen TikToks da irgendwie negativ reagieren. Die TikTok ist ja so eine Plattform, das wird dir ja alles nicht zufällig angezeigt oder nach einer gewissen Zeit. Also der Algorithmus muss dich da ja irgendwie diesen Leuten so reinspülen.
Ja, genau.
Das finde ich dann... Ach,
du wirst dann einfach so den ersten und dann kommt es wahrscheinlich drauf an, so okay, krass, die kommentieren, die interagieren und TikTok kann ja nicht differenzieren unter Hass oder nicht Hass und ich würde einfach jedem sagen, so ey, wenn die Leute euch hassen, so distanziert euch davon, weil das sind keine Leute, die euch kennen, genauso die Leute, die euch lieben, die kennen euch ja auch nicht am Ende des Tages und ich glaube, das ist halt wirklich wichtig zu sagen, so ey, man hat seinen Circle, man hat seine Leute, die wirklich wissen, wer man ist und das sind dann die Leute, auf deren Meinung man was geben sollte, anstatt irgendwelche Leute, die einfach null wissen, wer du bist und was du machst.
Total.
Weil sobald du was auf TikTok Entertainment-mäßig ist, so, keine Ahnung, im Fernsehen läuft, die machen jeden Schabernack so und dann postest du was aus TikTok, was halt genauso ist, aber weil es halt so wirkt, als wäre es aus dem echten Leben, obwohl es ja teilweise auch, keine Ahnung, das mit dem Tampon, natürlich habe ich es gemacht, weil ich so dachte, so ist ein witziges Video und das machen ja Leute, die im Fernsehen arbeiten auch, aber da wird es so als Entertainment gesehen und auf TikTok direkt so, oh Gott, bist du dumm und dann denke ich mir, ja klar, ich laufe immer rum und frage Leute nach einem Tampon. Ist halt nicht so. Ja.
Ja, stimmt. Das ist auch sowas, was es früher halt nicht so gab. Ne? Es gab nie so direktes Feedback.
Ja.
Es war nie so ungefiltertes, wenn du jetzt irgendwie eine Fernsehsendung hattest oder so. war das jetzt nicht so, dass du dann da tausende Leute in deinen Kommentaren hast, wo alles drinsteht.
Also ja, genau.
Von vorne bis hinten alles. Von Sexbots, die sich anbieten, bis zu Leuten, die dich hassen, bis zu Leuten, die dich lieben.
Du wirst halt immer damit konfrontiert, auch so mit Analysen und so. Das, davon hast du ja also vorher keine Ahnung, wurde dein Gesicht in eine Zeitschrift geklatscht und dann war es das oder also. Und so wirst du ja immer, du hast ja auch diesen ganzen Zugang zu diesen ganzen Tools. Mhm. Du kannst ja angucken, welche Altersgruppe deine Sachen anguckt, welches Video gut performt. Und dann soll mal jemand sagen, dass das keinen Druck macht, wenn man, natürlich macht das Druck. Und ich glaube, so ab und zu macht das Druck. Ich mag es auch echt gerne, aber ich muss immer aufpassen, dass ich so die Balance behalte zwischen, dass ich mir selber Druck mache. Ich muss, glaube ich, lernen, so, ey, ich poste das jetzt ist es draus und ich habe keinen Einfluss mehr drauf.
Mhm. Ja, krass. Es ist aber trotzdem natürlich nicht alle Kommentare, weil ab einem gewissen Punkt zählt es halt nicht mehr, aber sonst ist es ja auch viel Feedback. Und das fände ich jetzt auch mal spannend zu wissen, weil das so ein Thema ist bei so anderen Sachen, die ich jetzt mache und auch mit anderen Kreativleuten. Bei so Kreativsachen muss man ja immer mit Feedback arbeiten.
Ja.
Kannst du gut mit Feedback umgehen? Also wenn, sagen wir jetzt mal, du hast jetzt diesen Rahl-Song oder jetzt irgendeinen anderen, der jetzt meinetwegen noch kommt und hast den jetzt mal so vor Labelleuten oder sonst wem vorgespielt. Und dann sagen die so, ist es nicht. Trifft dich das?
Kommt immer drauf an, auf wessen Meinung ich was gebe. Also es gibt Leute, wo ich denke so, fühle ich nicht, aber wenn ich mich irgendwie mit der Person nicht identifizieren kann oder nicht viel, also es gibt einfach, ich glaube mit der Zeit lernt man so, okay, welche Leute, mit wem arbeitest du gerne zusammen, zum Beispiel wenn ich jetzt irgendwie mit meinem Management bin, so wir fühlen alle das Gleiche, wir sehen alle gleich die gleiche Vision und wir wollen alle den gleichen Weg gehen und auf deren Meinung so, wenn die sagen so, ey Lara, lass nochmal das und das probieren, dann bin ich voll dabei, weil ich halt weiß, dass die beiden Jungs mich fühlen und wissen, wo ich hin will und was ich möchte. Und ich glaube, so geht's auch in Richtung Produktion. So, wenn man irgendwie die Leute gefunden hat, mit denen man gerne arbeitet, wo man Ergebnisse hört, zum Beispiel, die man cool findet selber. Es kommt immer auf die Leute an. Weil zum Beispiel, wenn mir irgendjemand sagen würde, der in der Schlagerbranche tätig ist, oh, ich würde so und so machen, weil das fühle ich mehr, dann kann ich ja nicht da was darauf geben, weil ich mache keinen Schlager. Also es
ja, ist spannend, weil du ja gleichzeitig auch Feedback geben musst dann für deine eigenen Sachen.
Krass. Ja, aber so, ich gehe voll gerne mit Feedback um. Es kommt immer drauf an. Also wenn ich jetzt zum Beispiel denke, so ey, das ist eine gute Idee, dann nehme ich das immer gerne an. Wenn ich eine Idee gar nicht fühle, dann sage ich so, nee, das möchte ich nicht. Mhm. Ich glaube, man muss da irgendwie versuchen, sich abzugrenzen. Gleichzeitig bin ich voll die People-Pleaserin, wo es mir auch gerade hilft, irgendwie ein Team um mich rum zu haben, wo ich halt weiß, so okay, wir wollen alle das gleich. Also so, ja, weil sonst ich würde versinken. Ich habe auch ganz lange bin ich, glaube ich, nicht mit der Musik vorangekommen, weil ich viel mehr was drauf gegeben habe, was andere Leute sagen und was deren Visionen sind und habe meine Vision hinten angestellt und ich habe ja schon immer Songs geschrieben. Die ganzen Songs, die teilweise veröffentlicht werden und so, das sind ja Songs, die habe ich, einige Songs habe ich irgendwie schon vor 10 Jahren geschrieben, gefühlt. Krass, ja. Aber dann arbeitest du mit Leuten, die einfach die Vision nicht fühlen. Deshalb bin ich immer so am Appellieren, so ey Leute, wenn ihr mit jemandem zusammenarbeitet, achtet darauf, dass die Leute die gleiche Vision haben. Und wenn ihr fühlt, es ist es einfach nicht, dann Augen zu und durch und die Sache einfach verlassen und rausgehen. Gerade wenn es um eure Passion, um eure Kunst geht und sonst was, weil das ist kein Moment des People-Pleasing. So, wenn du merkst so, ey, die Produktion gefällt mir nicht und du bekommst immer wieder Sachen zugeschickt und es ist immer wieder Bauchweh und Bauchweh und Bauchweh, dann ist es das vielleicht am Ende des Tages nicht.
Bist du, wenn du an Songs arbeitest, bist du da hartnäckig an deinen Songs, weil ich finde, wenn man sowas macht, dann gibt es immer so dieses, entweder es float mal und du hast jetzt so ganz viel geschafft und dann gibt es aber plötzlich so Phasen, wo du merkst, ah, ich komme bei diesem Ding irgendwie nicht weiter. Also es ist irgendwie, weiß ich nicht, da kommt nichts mehr. Es ist anstrengend, ich muss richtig arbeiten daran, dass dieser Song sich weiterentwickelt. Mhm. Wirfst du das dann weg, wenn du sowas hast oder machst du...
Eigentlich nicht. Ich schreibe ja immer sehr viel aus Emotionen raus, also wird das Ding meistens fertig. Also manchmal ist es so, dass ich wirklich einen Song einfach fertig schreibe an einem Abend, weil ich es dann gerade fühle, ich muss in der Mood sein und wenn ich dann so meinen Film fahre, dann ist der Song in 2 Stunden fertig. Manchmal habe ich zum Beispiel, war es so beim Rahl-Song, da hatte ich die erste Strophe und die Hook und als die, genau, und die zweite Strophe ist dann, keine Ahnung, eine Woche später entstanden oder so. Als ich dann Ryan länger gedatet hatte, dann hatte ich natürlich auch mehr Futter. Aber ich habe ganz viele Songskizzen rumliegen und aus einigen wird vielleicht noch was, einige werden nichts, einige werden vielleicht einfach nur Gedichte oder so. Aber
okay, also du machst aber dann schon immer mal so einen Cut irgendwie und dann lässt du es als Skizze einfach mal so stehen und dann schaust du ein paar Tage später, Wochen später, ob...
Genau. Dann habe ich entweder so ein Gefühl zu dem Song, dass ich denke so, ey, war wirklich cool. Mhm. Und ich meistens finde ich, hat man schon mal so ein Gefühl, dass man denkt so, oh krass, das wird ein guter Song oder oh, das fühle ich jetzt nicht so. Also ich merke auch, wenn ich mich manchmal an Songwriting setze und eigentlich gerade gar nicht in dem Gefühl bin für Songwriting, dann kommt meistens gar nicht so was Krasses bei raus. Also ich muss immer so im Gefühl sein. Und dann habe ich manchmal so, ich habe zum Beispiel, oh, ich habe, weiß nicht, 2000 Sprachnachrichten auf dem Handy. Manchmal nehme ich auch einfach so, wenn ich auf der Straße bin oder irgendwie eine Melodie im Kopf habe oder eine Textzeile im Kopf habe, dann spreche ich die einfach so in mein Handy oder so. Und manchmal finde ich Dinge wieder und mache dann daraus einen Song. Mhm. Also es ist, der Prozess ist irgendwie ganz, ganz unterschiedlich. Mhm. Und ja. Und gerade was so Produktion angeht, ich glaube, da ist es mir dann echt wichtig, dass der Song, und da bin ich jetzt gerade angekommen, dass ich wirklich einen Stil gefunden habe, so das bin ich und damit will ich rausgehen. Und ich glaube, sobald es um Produktion geht, nichts mit People-Pleasing, arbeite ich einfach mit Leuten, wo ich weiß, so okay, geil, ich gehe ins Studio mit meinem Song und ich gehe ohne Bauchweh aus dem Studio raus, weil es mir einfach wirklich gefällt. Und wenn man miteinander kommuniziert, ich finde so, ich, keine Ahnung, arbeite jetzt sehr viel mit Leuten so auf Augenhöhe, wo ich wirklich das Gefühl habe, so meine Vision spielt da eine große Rolle. Oder weil ich verliere mich ja auch selbst manchmal so, keine Ahnung, wenn irgendjemand einen Hyperpop-Song anmacht, dann denke ich so, oh geil, ja. Aber so einfach so wirklich so, okay Lara, bleib bei dir. So, ja. Mir macht das auch Spaß, aber so wenn es um meine Musik geht, jetzt echt Leute zu haben um mich rum, so die das einfach geil machen, mit denen man cool im Studio zusammenarbeitet, wo ich mich auch total eingebunden fühle. Also ich habe spiele dann irgendwie bei einigen Songs, habe ich jetzt auch mal Gitarre eingespielt oder selber Klavier eingespielt und so, und ich will einfach nicht irgendwie so eine Interpretin sein oder so, die dann einfach an der Ecke sitzt und ich mag das gerne, beim Prozess dabei zu sein und ja, ich habe da jetzt echt auf jeden Fall, ich bin happy, dass ich jetzt Leute um mich rum habe, ich habe diesen Song und es wird einfach, dann höre ich ihn im Studio und denk so, geil Mann, was draus geworden ist.
Aber das fühle ich, das ist so Elvis Presley-artig, weil Elvis, habe ich irgendwann mal gelernt, der hat seine ganzen Songs und alles, der hat die nie geschrieben. Der hat nie viel gemacht. Der hat die Songs geschrieben bekommen, produziert bekommen. Das war einfach, er stellt sich in die Kabine, er singt es ein und fertig, Elvis.
Ey, crazy, ne?
Also, du bist besser als Elvis.
Bam! Ja, Mann. Ja.
Wow. Ich würde auch ein bisschen so Lara Hulo, Elvis. So ein bisschen Lara Elvis, ja. Lara Hulo, so ein bisschen im Elvis-Style. Warum nicht? Ja. Und das noch im Hyperpop abgerundet. Fertig.
Wise men say. Only fools. Oh, scheiße, meine Stimme ist gerade...
Rushing, but I can. The falling in love with you. Und stopp, weil sonst kriegen wir wieder Beef mit der GEMA. Die jagen
uns. Ja, okay. Oh,
vor allem die GEMA-Anwälte von Elvis, die will ich hier nicht im Studio haben.
Oh, nee,
die will
nee,
ich
nee.
Nicht hier haben.
Das wird gefährlich.
Ich muss sagen, jetzt einfach mal auch ein bisschen mit Komplimenten um sich werfen. Ich meine, warum nicht? Als ich dich kennengelernt habe, ich finde schon, du bist eine sehr unterhaltsame Person.
Ja.
Du gibst mir so ein sehr lebensbejahendes Gefühl immer, wenn wir uns sehen. Allein eben, das will ich jetzt einfach mal erzählen, ich saß hier im Studio und habe eben schon so eine kleine Anmoderation aufgenommen und habe darauf gewartet, dass Lara vorbeikommt. Und Lara kam irgendwie so 10 Minuten zu früh, deswegen bist du schon irgendwie reingekommen. Hast wahrscheinlich einfach geklingelt, nehme ich an.
Ja, hab ich.
Und dann klopft es hier in dem Studio so an der Scheibe und ich gucke so hoch und dann steht da Lara Hulo in einem pinken Blazer mit einem gigantischen Blumenstrauß in der Hand auf Rollschuhen und sagt, hi Patrick, und winkt total glücklich. Und das steckt mich immer direkt mit so guter Laune an, wenn du irgendwie so deine kleinen Auftritte hast.
Ja, das war cool. Ja. Also ich habe mir jetzt vorgenommen, dass ich einfach den ganzen Sommer nur noch mit Rollschuhen fahre.
Das würde ich so fühlen.
Weil, überleg mal, mein Content wird nur noch auf Rollschuhen.
Ja, Mann.
Alles nur noch auf Rollschuhen. Dann hätte ich auch mein Markenzeichen nochmal mehr so. Ey, und ich liebe Rollschuhfahren, das ist mein neues Ding.
Oh ja, das musst du noch irgendwie in deinen Namen einbauen vielleicht dann.
Ja, wie dumm ist das, dass man nicht mit Rollschuhen... Wer hat gesagt, dass wir laufen müssen?
Hey, beste Erfindung überhaupt. Ich habe sie nie bekommen, wirklich nie. Und ich habe mich immer gefragt, Mann, warum wollt ihr, dass ich eine scheiß Kindheit habe? Es gab immer diese Sneaker, wo diese kleine Rolle dran ist.
Ja, die wollte ich auch immer haben, die leuchten.
Hast du nie gehabt?
Ich nie gehabt. Aber das war so in eine Zeit lang. Also wir sind ja ungefähr selber. Welcher Jahrgang bist du?
94.
Okay, ich bin 95. Nice. Und das ist, ich weiß noch, dass ich irgendwie mal mit meinen Eltern im Urlaub war und dann war da so eine Hotellobby und dann sind da diese ganzen Kids mit diesen Rollen an den Schuhen und immer so kurz auf der Hacke und es war so cool und ich wollte die auch haben, ich habe sie auch nicht bekommen.
Und das ist so geil.
Meine Eltern haben immer so getan, als wüssten sie nicht, wo es sowas gibt.
Ja.
Weißt du, was ich meine?
Sie hatten alle den Otto-Katalog zu Hause.
Ja, hätten sie bestellen
sie alle. Können. Ja. Oh ja, vor allem, das ist so geil, weil die sind auch so schön unauffällig, diese Schuhe.
Ja.
Weißt du, du kannst, in einem Moment läufst du total normal und dann, wenn du jetzt einen coolen Abgang brauchst, dann slidest du einfach weg.
Ey, so cool.
Mhm, total.
Deshalb, so Rollschuhe ist auch voll schlau. Guck mal, wenn ich jetzt von hier aus nach Hause fahre, ich kann einfach zur U-Bahn-Station ganz schnell mit meinem Rollschuh fahren.
Ey, mega.
Rollschuhen.
Ich beobachte das jetzt mal. Ich finde das cool, wenn du das machst.
Ja, ich mache jetzt nur noch alles auf Rollschuhen.
Würdest du dir die Bühne zutrauen mit Rollschuhen? So live?
Kommt drauf an, wie groß die Bühne ist.
Wie tief man fallen kann, ne?
Ja. Ich muss auch noch sicherer werden. Ich bin noch nicht so gut im Rollschuhfahren. Ich habe das letztens das erste Mal gemacht auf so einem Tinder-Event. Da sind wir so von Spot zu Spot gefahren. Yeah. Und dann waren da so Seminare und dann war ein Rollschuhseminar und ich habe es geliebt. Ich habe es so sehr gefühlt. Mhm. Und ab dem Moment wollte ich gerne Rollschuhe haben. Und dann habe ich so eine Skate-Marke angeschrieben, die Impala Skate. Und die hab gefragt, ob die mir welche zuschicken, wenn ich irgendwas mache. Und dann haben die mir die zugeschickt. Weil ich bin broke und deshalb war es einfach perfekt.
Okay, Tinder-Event, da erinnerst du mich an was. Bevor wir die Sache hier nämlich dann schon gleich abmoderieren, will ich noch einmal, erstmal hört euch alle, Brich mir nicht dein Herz heißt er?
Ja.
Am Freitag, also der Tag, an dem dieser Podcast hoffentlich auch rauskommt, geht jetzt auf Spotify, sobald ihr die Folge durchgehört habt und gebt das da mal unbedingt ein. Und wenn ihr das gemacht habt und euch denkt, oh, geil der Song, ich will mehr, dann geht unbedingt nochmal auf Lara Hulos TikTok-Profil.
Ja.
Weil da passiert richtig wilder Stuff. Da musste ich nämlich gerade dran denken, wegen diesem Tinder-Event. Das hatte ich gesehen. Da bist du nämlich auch mit Rollschuhen und das gesungen.
Ja, ja, genau. Oh, das war so cool.
Weil du machst dann da auf deinem TikTok-Kanal ja irgendwie so Straßenumfragen sehr viel und so Quatsch.
Ja.
Hast du ja auch hier gemacht für uns, lieben Dank nochmal.
Ja, muss ich auch noch hochladen. Habe ich noch nicht gemacht.
Ja, kein Druck. Aber was waren so, würdest du sagen, die verrücktesten Sachen oder die wildesten Sachen, die dir in dieser ganzen Straßenumfragen, ich nehme für TikTok auf Sachen, Stuff passiert ist?
Oh, es kommt immer drauf an. Ich glaube, das mit der Berliner Polizei einfach am Anfang, sind immer am geilsten die Situationen.
Was da passiert?
Ach so, da bin ich einfach zur Berliner Polizei gegangen, hab gefragt, das war mein erstes virales Video tatsächlich, und hab gefragt, ob ich Straßenmusik machen darf. Mhm. Und dann haben die halt so gesagt, so, guten Tag, die Berliner Polizei hier, was kann ich für Sie? Und es war einfach so, diese ganze Konversation war so witzig. Und ich habe so heimlich von unten gefilmt, also habe mich gefilmt. Mhm. Und die haben einfach perfekt alles gesagt in dem Moment. Das war das erste Video, das viral gegangen ist. Und dann habe ich die Berliner Polizei tatsächlich auch angeschrieben, ob ich es posten darf. Mhm. Weil ich irgendwie Angst hatte, so, okay, ist die Polizei und ich habe mich eigentlich gefilmt. Mhm. Und die meinten aber, ist okay, kann ich machen. Die haben ja auch einen sehr großen TikTok-Account. Mhm. Und dann...
Waren, glaube ich, sogar gestern hier, witzigerweise.
Echt
jetzt? Die Berliner Polizei, die sind hier auch öfters mal irgendwie bei Melissa, bei Jam, so am Start.
Ach krass, okay. Ja. Und das war so eine Zufallssituation. Das ist halt so eine Situation, wo ich dann selber irgendwie so unfassbar viel Spaß habe, weil ich mich dann im Moment so freue, ey, das ist gerade nicht wirklich passiert. Mhm. Oder als das war die Freundin von meiner Mitbewohnerin, die hat das Video aufgenommen auf dem Balkon und ich wollte einfach nur so ein funny Video machen, wie ich so mit so einer Blume tanze. Mhm. Und auf einmal kommt die Nachbarin und ich dachte so, ey, perfekt, dass das jetzt passiert. Manchmal, gerade eben habe ich auch Content aufgenommen und dann war da so ein alter Mann und ich war so traurig, dass wir in dem Moment gestoppt haben, aufzunehmen. Der ist an mir vorbeigegangen. Ich habe gesagt, ist ja schrecklich. Was? Und dann habe ich so gedacht, ey, es wäre perfekt gewesen. Eigentlich, es wäre geil, wenn man so eine Kamera hat, die einfach die ganze Zeit hinter einem herfliegt und einfach alles aufnimmt.
Ja, man fängt schon wahrscheinlich so an, alles so nach Content auch zu scannen.
Oh ja, es ist schlimm. Es ist schlimm, manchmal. Ich habe mir jetzt auch echt vorgenommen, ich glaube, ich mache jetzt einen Tag, wo ich meine ganzen Ideen aufschreibe und dann gehe ich einen Tag raus und mach's einfach. Wenn schwebt es nicht mehr in meinem Kopf rum und wenn man das dann einfach macht, dann ist es auch aus dem Kopf. Mhm. Weil ich bin die größte Prokrastinations- Person. Deshalb, ja.
Und so umfragenmäßig, ist dir da mal was im Kopf geblieben? Weil ich, also die eine Umfrage, die wir halt hatten, war die, die dann auch beim Mitverlauf gezeigt wurde. Und die war schon mega. Also irgendwie eine, irgendeine Frau, die über die Liebe ihres Lebens erzählt hat, die über 80 safe ist.
Ja.
Und dann von ihrer Jugendliebe erzählt. Das war so großartig.
So süß, richtig, oder? Ja, voll.
Hört es euch an. Ich weiß nicht, welche Folge das ist. Hört einfach alle durch. Ihr findet sie schon.
Ja.
Hast du noch so vergleichbare Sachen gehabt, die dir einfallen?
Ich habe einmal einen Mann interviewt auf der Straße. Das war voll schön. Und der hieß Pablo, glaube ich. Pablo. Ich weiß nicht genau. Und der hat erzählt, dass er damals in irgendwo Südamerika. Oh Gott, ich habe so viel. Südamerika. Und dann hat er erzählt von der Liebe seines Lebens, die er kennengelernt hat. Mhm. Die er dann aber nie wieder gesehen hat. Also, und dann war ich irgendwie so krass, so ältere Menschen, die vor 40 Jahren jemanden kennengelernt haben und immer noch an die Person denken, das war irgendwie voll sentimental.
Gänsehaut auch.
Und auch so eine alte Frau, die auch erzählt hat, in England hat sie John kennengelernt und John hat sie dann aber danach auch nie wieder gesehen und die war tatsächlich verheiratet danach, aber würde immer noch sagen, die Liebe ihres Lebens ist die Person, die sie da in England kennengelernt hat. Und das finde ich irgendwie voll heftig, was so ältere Leute erlebt haben. Und natürlich, also ja, schon ja, krass.
Mega, ja.
Ja.
Das Lustige ist, da kann ich auch mal so ein bisschen Insights geben, weil das feiere ich noch am meisten, wenn ich dann immer an diese Straßenumfragen denke. Lara geht einfach los und denkt sich, okay, ich interviewe jetzt jemanden auf der Straße. So, heißt, sie spricht schon mal Leute an, was ich mich schon nicht trauen würde, wo ich schon wirklich harte Issues vor hätte, jetzt random Leute anzusprechen. Und dann ist es aber so, dass Lara ja noch jemanden braucht, der das filmt. Und das heißt, dass du immer noch eine externe Person bittest, die auch random da vorbeiläuft, ob sie es nicht filmen kann.
Ey, großartig. Manchmal habe ich meine selbstbewussten Tage, da fällt es mir voll leicht, wenn ich so so durch die Schweben durch die Gegend. Manchmal habe ich so Tage so, oh Gott, soll ich das jetzt machen? Dann fühle ich mich selber komisch. Aber meistens ist es dann so, wenn man einen komischen Tag hat, an dem man sich komisch fühlt, also fühlt so, Alter, ist das. Es ist merkwürdig, wenn ich jetzt jemanden frage. Und dann ist es aber ganz oft so, dass sich die Leute freuen. Und wenn man dann ins kalte Wasser springt und merkt so, ey, es ist gar nicht so schlimm, dann gibt einem das voll Stärke irgendwie. Weil man dann sich in so eine Situation, also für mich, weil ich mich dann so eine, weil es sind ja für mich auch immer Situationen außerhalb meiner Komfortzone. Bei jedem Video würde ich sagen, es kostet mich immer Überwindung.
Krass.
Jemanden zu fragen. Zum Beispiel die alte Frau habe ich gefragt, habe ich gerade nach einem Mental Breakdown eine Fahrradtour gemacht. Und er war auf so einem Markt und dachte so, ey, die sieht so weise aus und so cool, du musst die jetzt fragen. Und wenn die dann ja sagen, dann ist es so ein schönes Gefühl. Und selbst wenn die Leute nein sagen, ist es auch okay. Und dann mache ich das ganz oft so, okay, Lara, du lässt dich jetzt davon nicht abhalten, dass jemand nein sagt. Und ich mache jetzt weiter, bis jemand ja sagt. Und ja, es ist immer wieder, und ich merke dann so, dass es mir voll das gute Gefühl gibt. Zum Beispiel auch, als ich aus Gran Canaria wieder kam, hatte ich irgendwie voll das komische Gefühl. Ich war so in Frankfurt, habe meinen Flix-Train verpasst, musste in Blabla, kam mieten, Digga, ich hoffe, das Geld geht ab von meinem Konto. Dann habe ich Handwerker auf der Straße einfach angesprochen, ob die Lust haben, ein Video mit mir zu machen. Und danach hatte ich irgendwie voll gute Laune, weil ich dann irgendwie mir selber einen Moment geschaffen hat, der mich irgendwie auch aus meinem Kopf in den Moment bringt oder sonst was.
Ich denke mir auch voll oft, wenn ich das dann sehe, auch so bei älteren Menschen, denen gibt das dann ja auch was.
Total.
Also das ist ja auch für die total schön, wenn sie eben mal ihre Geschichten so erzählen können.
Voll. Und ganz oft wollen Leute auch ihre Geschichten erzählen.
Genau, deswegen. Und es kommt auch einfach super Content bei raus.
Ja.
Könnt ihr euch gerne, also wirklich, schaut euch das mal an, folgt einfach mal Lara Hulu, heißt du einfach auf TikTok, ne?
Genau.
Lara Hulu, folgt ihr einfach mal auf TikTok. Ist extrem unterhaltsam und vor allem, ihr werdet mit Brich mir nicht mein Herz zugeballert, bis der Arzt kommt. Und
bis
ihr werdet euch jedes Mal drüber freuen, weil es ist echt ein mega der geile Ohrwurm, es macht super Spaß und
ja.
Mehr kann ich nicht sagen.
Freitag Release, Donnerstag 23.59 Uhr, überall zu streamen. Ich
ist
bin
egal,
scheiße
da ist
aufgeregt.
Der Podcast ja nicht draußen. Aber,
ach so. Okay, dann jetzt, der Song ist draußen, streamt ihn und supportet. Ich bin selber sehr aufgeregt vor dem Release und
gibt es confirmte Live-Dates, die man jetzt schon so sagen kann?
Ich habe eine Liste auf Festivals, auf denen ich spiele. Soll ich mal sagen?
Ja, mach mal.
Potsdam Akzeptanzfestival 11.05. 13.05. Osnabrück Maiwoche. Ich weiß, bei
einigen noch gar nicht, ob die confirmed sind, aber eigentlich schon. Ich glaube, Bergfunk ist auch confirmed, das ist der 9.8. Aber es stehen auf jeden Fall ein paar Festival-Dates an und Konzerte und das werdet ihr dann alles auf meinem Instagram-Profil sehen.
Den können wir auch folgen, guck mal.
Ja.
Jetzt folgen die nur auf TikTok und auf Spotify.
Nee, Leute.
Auch hier auf Instagram.
Bei Instagram mache ich dann auch die ehrlichen Sachen, da kommen dann auch so ein bisschen ernstere Sachen und da poste ich dann auch da poste ich dann auch die Live-Dates und die ganzen Infos und so.
Und hört mit Verlaub. Abonniert den Podcast.
Ja.
Weil Lara wird hier ziemlich sicher nicht zum letzten Mal gewesen sein. Ich wünsche dir viel Erfolg. Danke,
Dankeschön,
dass du da warst. Ich freue mich drauf, dass Rahel wiederkommt. Danke,
ich
dass
mich
du
auch.
Mir auch beim Überbrücken geholfen hast. Du dich auch, ja?
Kein Problem.
Noch letzte Worte an unsere Hörer?
Checkt in Rahels neuem Hostel ein.
Stimmt. Weißt du, wie das heißt? Ich habe keine Ahnung. Sie weiß wahrscheinlich auch nicht.
Ich glaube auch wieder Donya Rose. Ja. So wie ihr erstes auch.
Da könnt ihr auch einchecken.
Super nice Hostel und man muss sagen, echt so, die Frau hat Eier, die macht, sagt man das noch? Das ist so männlich, ne?
Die Frau hat Eier.
Man muss sagen, Rahel macht wirklich alles selbst. Sie springt mit ihren Hostels einfach ins kalte Wasser. Deshalb supportet das, wenn ihr Urlaub auf Gran Canaria macht, geht einfach in ihr Hostel. Ist cool, eine coole Community, ist einfach schön.
Gut, dann gebe ich jetzt ab an Jessie und guckt, Princess Charming Staffel 2, Folge 1 bis 4, ist super, der Rest ist Quatsch.
Ja.
Nein, ist es nicht.
Wir lieben
es.
Wir
freuen
uns
auf die nächste Staffel. Wir sind schon in Gesprächen, das vielleicht auch irgendwie begleiten.
Ja, ja. Okay.
Perfekt. Garlin Grün. Tschüss.
Garlin Grün.
Yo, hier ist Jessie vom Mit Verlaub Podcast. Danke, dass du auch die neueste Folge gehört hast. Jetzt hast du es fast geschafft. Lass uns noch ein Abo da und aktivier die Glocke bei Spotify. Jetzt kannst du chillen.